Ja, liebe Versammelten, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich grüße auch alle, die jetzt hier im Livestream zugeschaltet sind und vielleicht auch später noch diese Botschaft auch mal hören werden. Ja, ich freue mich auch wieder da zu sein, diesem wunderschönen Sommertag, kann man schon sagen, heute. Und ja, ich möchte heute das Thema beleuchten, was wir eigentlich letzte Woche schon gehabt haben, nämlich es geht um Pfingsten. Und so hatten wir auch jetzt auch dieses schöne Lied jetzt gerade gesungen. Das hat eigentlich schon die Predigt fast vorweggenommen. Ja? Also es war wunderbar, ein wunderbares Lied, wo uns ja auch nochmal vor Augen führt, was denn der Heilige Geist auch bewirkt. Ich habe gerade einen Satz noch hier rausgeschrieben, einen kurzen Text aus diesem Lied, da hieß es, scharf geschliffene Waffen der ersten Christenheit. Ja, also, und das ist auch etwas, wo wir uns heute mal damit beschäftigen wollen. Ich habe die Predigt betitelt mit Vor- und Nachpfingsten und das Geheimnis des Reiches. Also wir sind jetzt gerade mal eine Woche nach Pfingsten, das heißt vor 10 Tagen waren wir noch vor Pfingsten und wir wollen uns einfach jetzt mal anschauen, was da passiert ist kurz davor und welche Auswirkungen das hatte bis heute in unsere Zeit und auf jeden Einzelnen von uns, dass wir das Evangelium der Welt verkünden können als treue Zeugen. Denn das hatten wir gerade eben gesungen und das ist auch das, was letztlich der Heilige Geist auch bewirkt hat an Pfingsten. Aber da ging einiges voraus. Und es hat auch jetzt in dieser Zeit danach etliches auch Auswirkungen. Ich möchte uns deswegen eine Stelle lesen, auch aus der Apostelgeschichte. Wir hatten ja schon eben den Vorspann gelesen, bei der Textlesung, die allerersten 8 Verse der Apostelgeschichte, da werden wir auch noch mal kurz nachher darauf zurückkommen, wo es ja angekündigt wurde, dieser Geist. Und wir lesen jetzt in Kapitel 5 der Apostelgeschichte, die Verse 27 bis 33. Diese Begebenheit spielt vielleicht, ja, genau kann man es nicht sagen, vielleicht ein paar Wochen nach dem Pfingstereignis, vielleicht auch nur 2 Wochen nach dem Pfingstereignis, kurz danach auf jeden Fall. Und dort waren die Apostel ja im Tempel zugange und haben über den Herrn Jesus gelehrt. Sie wurden dann festgenommen, sie wurden inhaftiert. Ja, ähnlich wie heute die Zustände wieder kommen. Ja, also Meinungsfreiheit in dieser Sache war damals nicht gegeben und die Pharisäer, die Juden, die Leiter der Juden damals in Jerusalem haben die Gemeinde verfolgt und wollten verhindern, dass das Zeugnis praktisch ja, ausgeteilt wird. Und im Tempel haben sie darüber gesprochen. Ja, sie wurden dann befreit wieder und gingen wieder hinaus. Und jetzt kommen dann die Verse 27 bis 32 aus der Apostelgeschichte 5, die uns das nochmal kurz nahe bringen. Da heißt es, sie brachten sie herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Also das heißt, sie haben, nachdem sie festgenommen wurden, sie wieder festgenommen und haben sie dann vor den Hohen Rat gestellt. Und der hohe Priester fragte sie, haben wir euch nicht ernsthaft geboten, dass ihr nicht lehren solltet in diesem Namen? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus aber und die anderen Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Kreuz gehängt habt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand zu einem Fürsten und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind seine Zeugen für diese Worte und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, traf es sie ins Herz und sie planten, sie zu töten. Also hier sieht man auch in dieser Stelle nochmal ganz klar, wir werden auch im Laufe der Predigt immer mal wieder auf die einzelnen Punkte zurückkommen. Hier sieht man, was die Apostel ja doch für eine Freimütigkeit, eine Kraft gehabt haben, diesen hohen, hochgestellten Persönlichkeiten und Autoritäten der damaligen Zeit in Jerusalem zu widerstehen, ja, obwohl sie direkt vor ihnen standen. Wo kam diese Kraft her? Das wollen wir uns anschauen. Also die Kraft und die Freimütigkeit der Apostel. Dann der Ursprung. Wo liegt der Ursprung dieser, dieser Kraft? Was genau ist da passiert? Das wollen wir uns auch anschauen heute noch. Dann den veränderten Status, den die Apostel hatten, in ihrer ganzen eigenen Wahrnehmung auch und der Wahrnehmung der Welt und in der Aufgabe, die sie bekommen haben und die sie jetzt auch hier wieder beschrieben haben, nämlich Zeugen zu sein und gehorsam zu sein dem Wort des Herrn. Bevor wir da auf diese Einzelheiten eingehen, wollte ich einfach noch mal kurz beleuchten, weil jetzt sind wir ja noch nach Pfingsten schon wieder gewesen, jetzt wollen wir noch mal kurz vor Pfingsten gehen in der Zeit. Und wollen uns mal anschauen, was ist Pfingsten überhaupt, wo kommt es her? Pfingsten ist ein Fest, das heißt das Fest der Wochen. Es ist eines von drei Pilgerfesten und bei den Juden damals, bei dem Volk Israel, gab es von Gott festgelegte Feste. Insgesamt genau 7 Stück, wo wir auch wieder die Vollzahl 7 haben. Und diese 7 Feste, von diesen 7 Festen war das Pfingstfest, das Fest der Wochen, das mittlere Fest. Es war eines von 3 Pilgerfesten, das heißt, es gab 3 Feste, wo die Israeliten damals immer nach Jerusalem gepilgert sind. So war es auch an diesem Pfingstfest gewesen. Die Stadt war voll, weit über 1 Million Menschen sind da aus dem gesamten Reich, damals aus der gesamten bekannten Welt gekommen, um dieses Fest zu feiern, um dieses Wochenfest zu feiern. Was geht da voraus? Voraus geht da die anderen 3 Feste. Das eine ist das Passa, was auch ein Pilgerfest ist. Wir wissen, dass das Passa heißt ja das Vorübergehen. Es war das Schlachten des Lammes und direkt im Anschluss danach an das Schlachten des Lammes war das Fest der ungesäuerten Brote. Das heißt, dieses Fest der ungesäuerten Brote wurde direkt im Anschluss an das Passa gefeiert und da haben die Juden praktisch oder die Israeliten gedacht an den Auszug, den Exodus, die Errettung aus Ägypten. Was ja auch ein Bild ist für uns wieder, sehr wichtig, so wie Gott die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat, so führt er auch uns heraus aus dieser Welt. Ägypten ist ein Bild für diese Welt. Die Welt, die das Volk Israel damals in Ägypten geknechtet hat, versklavt hat. Sie mussten schwere Fronarbeit leisten, sie waren unterdrückt von dem Pharao. Und Gott hat sie aus dieser jahrhundertelangen eigentlich Gefangenschaft dort herausgeführt. Ja, und das ist das Fest der ungesäuerten Brote. Er hat also, das ist auch noch einmal ein Bild, dass alles ausgekehrt wird, die Sünde ausgekehrt wird aus dem Haus und die Brote auch nicht gesäuert waren. Dann haben sie diese Brote gebacken und sind dann praktisch als Proviant hinausgegangen aus Ägypten. Und direkt danach dann wieder, nach diesem Fest der gesäuerten Brote, das spielt sich alles innerhalb von einer Woche ab. Und es war auch, so wie wir es auch heute kennen, unser Osterfest, diese Passa-Woche, das Passa, die ungesäuerten Brote und dann das Fest der Erstlingsfrüchte, die Frühlingsernte. Und das war der erste Sonntag nach Passa. Für uns ist das der erste Sonntag, der Auferstehungstag. Diese 3 Feste, Passa, ungesäuerte Brote und Erstlingsfrucht der Gerstenernte, das ist die Osterwoche, das ist das Passa. Und die Erstlingsfrucht sozusagen der Gerstenernte, das ist ein Bild dafür auch für die Auferstehung. Die Erstlingsfrucht, der Erstling, der aus den Toten auferstanden ist, der Herr Jesus. Ja, so ist es zu verstehen. Und danach wurde dann eine Zeit festgelegt von Gott, ist alles von Gott festgelegt worden, also diese Abläufe in 1. Mose 3, Kapitel 23. Können Sie die Feste nachlesen? Und dann hat er festgelegt, dann wurde festgelegt, dass praktisch das Pfingstfest, das ist dann dieses Pilgerfest in Jerusalem gefeiert wird, nämlich das ist dann die nächste Ernte, die Weizenernte. Und da waren genau festgelegt, dass von diesem Tag der Erstlingsfrüchte, von diesem Sonntag, 50 Tage gerechnet wurden bis zum Fest der Wochen. Deswegen heißt es Fest auch Fest der Wochen. Pentekost heißt 50 und daher kommt auch unser Wort Pfingsten. Also nur damit man den Zusammenhang mal hat. Und jetzt ist es wichtig, dass man weiß, dass da, wenn da die Weizenernte kommt, die dann gefeiert wird, da hat auch der Herr Jesus uns einen wunderbaren Vers hinterlassen im Johannesevangelium. Der Apostel Johannes hat es aufgeschrieben, der genau auf dieses Ereignis auch abzielt damals. Das hat nur noch damals noch niemand damit in Verbindung gebracht. Es gehört auch zu dieser Zeit vor Pfingsten sozusagen mit dazu, dass man das erkennt, was der Jesus denn da schon damals den Jüngern oder den Menschen, dem ganzen Volk gesagt hat. Johannes Kapitel 12, der Vers 24, ein bekannter Vers, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Das ist ein Bild dafür, dass man ein Weizenkorn in die Erde pflanzt und dann erstirbt dieses Korn und aus dem Korn, das dann aufbricht, ja, kommt dann die Pflanze, wächst dann heraus und diese Pflanze bringt wieder Frucht. Und das ist das Bild für ja, den Herrn Jesus selber, der da in die Erde geht und dann viel Frucht bringt und diese Frucht ist nichts anderes wie alle seine Jünger, auch wir heute, die wir uns als seine Kinder sehen dürfen, denen der das Recht gegeben hat, Kinder Gottes zu sein, ja, durch die Wiedergeburt. So sind auch wir durch den Heiligen Geist dann auch eine Frucht geworden, ja, die damals eben schon vorausgesagt war von ihm und die auch an diesem Fest dann direkt entstanden ist. Und das haben wir an Pfingsten gefeiert. Und wir wollen aber diese Zeit, diese 50 Tage, diese Pentekoste, ja, diese 50 Tage, die unterteilen sich jetzt nochmal. Die unterteilen sich in zwei Abschnitte, nämlich in 40 Tage und 10 Tage. Was sind die 40 Tage? Das ist die Zeit, in der der Herr Jesus nach seiner Auferstehung, das haben wir vorhin gelesen, der Bruder Simon hat es gelesen, die der Herr Jesus nach seiner Auferstehung als Auferstandener in seinem Auferstehungsleib den Jüngern erschienen ist. Das waren die 40 Tage. Und dann kommt ein weiteres Fest hinzu, das gab es damals noch nicht, aber wir feiern das, und das haben wir auch gefeiert vor Pfingsten, nämlich die Himmelfahrt. Die Himmelfahrt war genau nach 40 Tagen und dann waren noch 10 Tage, bis dann das Pfingstfest war. So ist es unterteilt. Und wir wollen uns mal diese Zeit jetzt mal anschauen. Was ist da passiert? Da muss etwas Gewaltiges nochmal passiert sein in dieser Zeit, wo der Herr Jesus nach seiner Auferstehung praktisch die Jünger zugerüstet hat, wo er sie nochmal in diese Lage versetzt hat, auch nachher dieses Auftreten, diese Kraft zu haben, vor diesem Hohen Rat zu stehen, hinauszugehen in die ganze Welt und das Evangelium den Menschen zu bringen, sodass es auch zu uns gekommen wäre. Es wäre ja nie zu uns gekommen, wenn die Jünger damals, diese kleine Schar, nicht diese Kraft gehabt hätten und diese Kraft durch den Heiligen Geist, das in die ganze Welt hinauszutragen. Das ist ja gewaltig, man muss sich das nochmal vorstellen. Man nimmt es natürlich so als selbstverständlich hin, jetzt ist Pfingsten und der Heilige Geist und alles gut und das haben wir sind da auch dabei. Aber was da wirklich für eine Ursprung dahinter steht und für eine Kraft, wenn man sich das auch nochmal bewusst macht, das ist eigentlich auch das Ziel heute der Botschaft, ja, dass wir dadurch auch nochmal gestärkt werden. So wie die Jünger damals gestärkt worden sind durch den Herrn selber, so können wir heute gestärkt werden durch das, was damals passiert ist. Denn diese Zeugniskraft, die die Jünger damals hatten, die haben sie ja auch einmal zu Papier gebracht, aber sie haben sie auch weitergetragen. Es ist nicht alles aufgeschrieben worden, ja, sondern es sind viele Dinge auch übermittelt worden, einfach durch ein Zeugnis, einfach durch Kraft von Mensch zu Mensch weitergegeben worden, ohne dass sie jetzt eine Bibel oder ein altes und neues Testament hatten. Das hatten sie ja gar nicht noch damals, ja, sondern sie haben das trotzdem weitergegeben, ohne diese ganzen vielen Hilfsmittel, die wir heute alle haben dürfen. Ja, und das wollen wir uns anschauen. Der Herr Jesus, er ist also diese 40 Tage da erschienen. Die 40 hat auch eine symbolische Bedeutung oder ja, überhaupt eine Bedeutung in der Bibel, diese Zahl. Sie steht für Vorbereitung, sie steht für Prüfung. Ja, sie steht ja für Vorbereitung ist eigentlich das richtigere Wort. Ja, da hatten wir schon die begegnet uns schon in der bei Noah vor der Flut, 40 Tage hat es da geregnet. Sie begegnet uns auch später noch diese Zahl 40, nämlich bei Mose, als Mose sein ganzes Leben ist in die Zahl 40 aufgeteilt. 40 Jahre war er als Kind des Pharao, 40 Jahre war er in Midian als Schafhirte und ist dort vorbereitet worden, auf seinen Dienst dann als Prophet das Volk herauszuführen aus der Gefangenschaft. Und es hat auch 40 Jahre gedauert. 40 Jahre bis vom Exodus bis hin zum Hineingehen, zur Einnahme in das Land Kanaan. Ja? Das sind alles diese 40 Jahre. Und auch vom Herrn Jesus kennen wir diese Zahl 40. Er war dann 40 Tage, nachdem er ja, getauft wurde, nachdem er der Heilige Geist über ihn kam, was hat er gemacht, bevor er seinen Dienst angefangen hat? Auch da hatte er eine Vorbereitung, nämlich er war in der Wüste. 40 Tage war er in der Wüste und ist dort vom Satan, vom Teufel versucht worden. Er hat diese Versuchung natürlich widerstanden, auch mit dem Wort Gottes, wir kennen diese Geschichte und so wurde er gestärkt, dass es dann nachher hieß, als die 40 Tage um waren, die Engel kamen um ihn und stärkten ihn nochmal und dann hat er seinen vollmächtigen Dienst begonnen, der Herr selber. Ja. Auch da haben wir nochmal die 40 Tage und noch vielleicht das ein oder andere Beispiel, wo ich jetzt gar nicht genannt habe. Also diese 40 ist ein ganz wichtiger Hinweis auch nochmal, was da jetzt in dieser Zeit passiert ist. Ja, es war die Zeit und die Schrift berichtet uns nicht sehr viel darüber, aber sie berichtet uns doch einiges und wir haben in den Kapiteln vom Johannes-Evangelium, die letzten beiden, und auch bei Lukas, das letzte Kapitel, und in der Apostelgeschichte ganz am Anfang nochmal Begegnungen oder Schilderungen, was da geschehen ist. Der Herr ist den Jüngern als der Auferstandene erschienen. Die Jünger waren eine, wie ich mal sage, sehr prägnante Stelle, ist im Johannesevangelium ganz am Schluss, am Ende, die Begegnung der Jünger mit dem Herrn am See Tiberias. Dort sind sie fischen gegangen. Die Jünger, sie waren demoralisiert. Sie wussten nicht, was sie machen sollten. Ja. Sie waren ja, kurz nach der Kreuzigung in einer Gemütslage, wo sie niedergeschlagen waren, wo sie traurig waren ja, und wo sie auch unsicher waren und gar nicht wussten, was passiert jetzt, was sollen wir eigentlich tun. Und da ist ihnen der Herr begegnet und das in einer Art und Weise, die ganz viel Aussagekraft, symbolische Aussagekraft hat. Er stand am Ufer und er hat ihnen zugerufen, sie waren ja Fischen und sie haben nichts gefangen. Ja? Es waren ja alles Fischer, also die haben ihr Handwerk eigentlich verstanden, aber in dieser Nacht haben sie nichts gefangen, keinen einzigen Fisch. Und dann stand er am Ufer und rief ihnen zu, habt ihr etwas für mich? Sie haben noch gar nicht gewusst, wer das ist. Ne? Und dann sagen sie, nein, wir haben nichts gefangen. Und dann sagt er zu ihnen, werft das Netz aus auf der rechten Seite. Und dann haben sie es gemacht und sie haben dann Fische gefangen. Gibt es auch diese ominöse Zahl, ne? Die 153 Fische. Genau 153 Fische hat auch eine Bedeutung. Aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen heute. Aber das Netz war voll, ja? Zum Bersten voll. Und dann hat der Johannes zu Petrus gesagt, es ist der Herr. Und Petrus ist dann, wir wissen es, ne, direkt zu ihm gegangen. Es war der auferstandene Herr. Es war es war der Herr, der aus den Toten auferstanden war. Sie saßen dann mit ihm um ein Feuer, das er gemacht hatte. Und auf dem Feuer lag ein Fisch, den er da draufgelegt hatte. Er hat ein Frühstück gemacht. Er hat gedient, ihnen gedient. Das ist das Bild. Ja, er war da für sie. Und noch mehr, er hat auch nicht nur ihren Hunger gestillt, er hat nicht auch nur, sagen wir mal, sie versorgt mit diesen ganzen Fischen, die sie gefangen haben, er hat sie direkt versorgt auch, er hat ja sie bedient und er hat am Beispiel von Petrus ihnen auch gezeigt, dass er sie heilt, dass er Beziehungen heilt. Und welche Beziehung hat er da geheilt an diesem Morgen? Die Beziehung zwischen ihm und dem Herrn Petrus. Weil Petrus, er war in sich zerrissen. Er wusste, er hat den Herrn verleugnet. Er hat den Herrn verleugnet und der Herr ist gekreuzigt worden. Er hatte nicht mehr die Möglichkeit danach, da noch irgendwas gut zu machen. Er wusste gar nicht, wo er stand. Und dann kam der Herr und er hat ihn nicht getadelt deswegen, sondern er hat ihn dreimal gefragt, liebst du mich? Dreimal liebst du mich. Warum dreimal? Wir wissen es, weil Petrus ihn dreimal verleugnet hat. Und mit diesen dreimal liebst du mich, hat er den Petrus seine Zerrissenheit, seine Wunde wieder geheilt. Er wusste, der Herr, er hat ihm dann den Auftrag gegeben, nach jedem Mal liebst du mich. Und nach der Antwort von Petrus hat er ja gesagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Er hat den Auftrag bekommen, die entstehende Gemeinde, alle diejenigen, die zum Herrn Jesus gehören, zu weiden. Also das heißt, für sie zu sorgen. Er war derjenige, der diesen Auftrag bekommen hat. Er, der ihn verleugnet hat. Und so dürfen wir auch dadurch ableiten, dass der Herr Jesus nach seinem Tod, ja, als Auferstandener gekommen ist und hat die Jünger getröstet. Er hat sie aufgerichtet wieder. Er hat ihnen ja, die Liebe, seine Liebe gegeben, damit auch sie in der Lage waren, ihn wieder zu lieben. Das ist das, was wir von ihm bekommen. Die wahre Liebe Gottes ist ja die, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass er uns geliebt hat. So steht es im Johannesbrief, 1. Johannes 4, Vers 9 und 10. Nicht das ist die Liebe, dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Das habe ich auch mal irgendwann entdeckt, diesen Vers. Ja? Und es war eine Erleuchtung für mich gewesen, weil ich auch nicht gewusst habe, wie soll ich eigentlich Gott lieben, ja, den ich gar nicht sehe. Ja? Es ist schon schwierig, Menschen zu lieben. Ja? Da hat man ja schon erstmal seine Probleme damit. Ja? Wie soll ich jetzt Gott lieben? Und dieser Vers, den hat ein Bruder damals auch gepredigt, in einer kurzen Predigt, und er hat mir so die Augen geöffnet dann auch nochmal, ne, dass ich gesagt habe, ja klar, es ist ja nicht so, dass ich zwanghaft Gott lieben muss, sondern er liebt mich. Und da leitet sich immer eine Frage auch daraus ab, ne, die ich dann da auch immer gerne stelle, mache ich jetzt auch bei euch auch, ne, was ist denn schöner, zu lieben oder geliebt zu werden? Geliebt zu werden, ja. Geliebt, wenn ich weiß, ich werde geliebt, ja, das ist doch ein wunderbares Gefühl. Und dieses Gefühl, das vermittelt der Herr Jesus seinen Jüngern. Er liebt sie, das ist die Liebe. Ja. Gott liebt uns und wenn ich weiß, dass ich geliebt werde, dann kann ich auch zurücklieben. Ja. Und das ist das Wunderbare, das ist das, was der Herr Jesus ihnen da auch gezeigt hat, dass er auch Vertrauen in diesen Petrus gesetzt hat. Ja, und so konnte auch er dem Herrn Jesus wiederum vertrauen. Aber ein ganz wichtiger Punkt bei allen Begegnungen, die jetzt danach geschildert wurden, ja, also mit dem Thomas zum Beispiel, der ist den Jüngern erschienen, ich lese uns gleich noch einen Vers dazu, bei allem aber steht ganz klar auch darüber, was eine Frage eigentlich, ne, die wir uns alle stellen und alle Menschen stellen, die sich eigentlich, wie ist es nach dem Tod? Was ist denn nach dem Tod? Es heißt doch immer, dass Jesus den Tod besiegt hat. Und wir werden im Himmel sein bei ihm, so sagen wir das ja. Aber wie? Und hier sehen wir es ja. Der Herr selber gibt uns das beste Beispiel. Er begegnet diesen Jüngern. Er begegnet dem Bruder Thomas, dem Apostel Thomas, der gezweifelt hat, der bei der ersten Erscheinung des Herrn bei den Jüngern nicht dabei war. Und dann hat er gesagt, ich kann das nicht glauben, ich kann es nicht glauben. Ja? das ist ja immer das Paradebeispiel für jeden Zweifel, ne? Ist dieser Thomas, dieser Apostel Thomas. Und er hat gesagt, ich kann es nur glauben, wenn ich es sehe. Ich muss es sehen und dann glaube ich es. Ja? Und so hatte er dann noch 8 Tage, ne, nach dem ersten Erscheinen Jesu, bis zu dem, dass er nochmal kam, war dieser Thomas 8 Tage eigentlich in dieser Ungewissheit und er soll da glauben oder nicht. Er hat es natürlich gehofft. Er hat natürlich gehofft, dass das wahr ist, was seine Brüder da gesagt haben, ja, weil die haben den Herrn gesehen. Und als der Herr dann kam, dann ging er zu ihm und hat ihn auch nicht getadelt, ja, so wie auch Petrus nicht getadelt hat. Er hat ihm dann die Hände gezeigt und hat gesagt, hier, fass mich an, schau es an, meine Wunde an der Seite, meine Hände. Und was hat dann der Thomas gesagt? Er hat eine Anbetung dann gesagt, er hat etwas gesagt, was nur einmal in der Schrift steht, in dieser Form. Er hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Das war seine Antwort. Mein Herr und mein Gott. Da sehen wir, dass das ein ganz klarer Beweis auch dafür ist, für die Gottheit Jesu. Dass wir ihn auch anbeten, so wie es heißt ja auch bei der Himmelfahrt. Auch da haben sie ihn ja angebetet, sind niedergefallen vor ihm. Wir dürfen also durchaus den Herrn Jesus anbeten. Ja? Viele beten nur Gott an und Jesus gar nicht. Ja? Auch das ist eine Irreführung. Ja? Mein Herr und mein Gott, hat er gesagt. Und damit war das für ihn dann klar. Und auch diese Beziehung hat der Herr Jesus da geheilt. Aber er hat auch dadurch den Jüngern damals gezeigt, was ist nach dem Tod? Wir verwesen zwar, aber wir bekommen auch einen Auferstehungsleib. So wie der Herr Jesus diesen Auferstehungsleib hatte. Er ist ihnen ja in seinem Auferstehungsleib erschienen. Nicht als ein verwester Toter, ja, sondern in einem Auferstehungsleib. Und doch hat er gegessen. Und doch hat er die Wunden gehabt an diesem Leib. Also das heißt, dieser Leib, den auch wir bekommen werden, der hat vielleicht auch noch die eine oder andere Narbe an sich. Aber die physischen Narben, ja, die sind alle weg, die sind alle geheilt. Unser Geist ist geheilt und so dieses Bild gibt der Herr Jesus. Und das den Jüngern, sie haben ihn gesehen. Ja? Das ist es, es ist nicht nur etwas, was vielleicht wir gelesen haben. Nein, sie haben ihn gesehen. Und es steht nicht dabei, dass der Thomas das jetzt angefasst hat, aber der Herr Jesus hat ja gesagt, fass es an. Zu Maria, direkt nach dem Grab, hat er gesagt, fass mich noch nicht an, ich muss erst zum Vater auffahren. Also da war der Leib scheinbar noch nicht in der Form, wie er dann nachher ist. Ja. Das heißt, erst wenn wir einmal zu Gott wiederkommen, ja, durch die Auferstehung, die auch uns geweissagt und verheißen ist, dann werden auch wir einen solchen Auferstehungsleib bekommen. Wir schauen uns mal an, was dazu im 1. Korintherbrief steht, im Kapitel 15, das Kapitel 15 des 1. Korintherbriefes, ist ja das sogenannte Auferstehungskapitel. Da geht es also um die Auferstehung, wo auch der Apostel Paulus ganz klar argumentiert mit der Auferstehung des Herrn. Das ist das Evangelium, ja, dass der Herr, er ist für uns gestorben, hat gelitten, er ist gestorben und er ist auferstanden. Und das ist die Kraft, die letztlich auch wir bekommen. Wollen wir mal lesen, 1. Korinther 15, Vers 3 bis 8. Da sagt der Apostel Paulus, 1. Korinther 15, Vers 3 bis 8. Denn ich habe euch als erstes überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag gemäß den Schriften auferstanden ist. Also hier, gemäß den Schriften auferstanden. Auch der Herr Jesus hat es ja immer wieder gesagt, ich werde am dritten Tage auferstehen. Ja? Der Tempel, ja, der wird am dritten Tage auferbaut, ja, zum Beispiel. Dabei hat er sich selber mitgemeint. Ja? Und das führt auch Paulus hier an. Also am dritten Tage gemäß den Schriften auferstanden ist. Und jetzt macht er ein paar Beispiele. Und dass er von Kephas gesehen wurde. Kephas, das ist der Name von Simon Petrus, sein alter Name, Kephas. Er wurde von Kephas gesehen, danach, oder so wird er bezeichnet, danach von den 12, also von den Zwölfen, von den Aposteln. Danach ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen worden, von denen die meisten bis heute noch leben, einige sind aber schon entschlafen. Danach ist er von Jakobus gesehen worden, danach von allen Aposteln. Zuletzt ist er aber auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Paulus bezeichnet sich hier selber als unzeitige Geburt. Unzeitig, warum? Weil er war damals nicht dabei. Er war damals noch auf der anderen Seite gestanden. Er wurde ja erst auf dem Wege nach Damaskus vom Herrn sozusagen vom Pferd geholt. Ja? Er wurde, ja, da hatte er die Begegnung mit dem Herrn. Und er war aber auch einer, der im dritten Himmel wahrscheinlich war. Das können wir auch im Korintherbrief entnehmen. Er wurde danach, ja, hatte er auch eher den Auferstandenen gesehen, so wie es die anderen eben auch gesehen hatten. Und das hat ihm nochmal extra die Kraft gegeben. Man muss sich das vorstellen. Es ist ein einziger Mann, dieser Paulus, der praktisch die Basis gelegt hat für das gesamte Christentum in der heutigen Welt. Ne? Über Milliarden von Menschen, ja, die vom Herrn Jesus Christus schon gehört haben. Ja? Viele Milliarden haben vom Herrn Jesus gehört. Nicht alle haben ihn angenommen. Ja? Aber Paulus hat aus dieser kleinen Gruppe, ja, hat sich diese Bewegung sozusagen über die ganze Erde ausgebreitet. Und er war somit auch die Keimzelle. Ja, aber die Keimzelle, der Keimzelle wiederum, das war der Herr Jesus. Und er hat die Jünger ausgerüstet in dieser Zeit, als er ihnen erschienen ist. Eben in diesen 40 Tagen. Und dann lesen wir auch in diesem gleichen Kapitel auch nochmal über diesen Leib, und zwar in den Versen 44 bis 47. Also 1. Korinther 15 sind wir immer noch. Vers 44 bis 47, da heißt es: Es wird ein natürlicher Leib gesät und ein geistlicher Leib wird auferstehen. Gibt es einen natürlichen Leib, dann gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie auch geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Also der erste Adam, wir wissen es, der erste Mensch, der geschaffen wurde, und der letzte Adam, der Geist, der lebendig macht, ist der Herr Jesus. Ja? Der wird ja auch als der zweite Adam bezeichnet im Römerbrief. Aber es geht weiter, dann heißt es, aber das Geistliche ist nicht das Erste, sondern das Natürliche. Danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Also auch hier sehen wir nochmal dann die Erklärung, dass der Tod besiegen ist, umschlungen und so weiter. Kann man das nicht alles lesen aus diesem Kapitel? Also hier, allein wenn man dieses Kapitel liest, ist es eine unglaubliche Stärkung nochmal, wenn man sich vor Augen führt, ja, dass wir auch selber einen Auferstehungsleib bekommen. Ja? Wunderbar. Und in Vers, dann noch eine Stelle, noch eine weitere, da geht es halt um den Status, den ich vorhin angesprochen habe. In Vers 22 dieses 15. Kapitels, da heißt es dann, denn genauso wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ja, also das, auch das wissen wir. Jeder aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus, danach die zu Christus gehören bei seinem Wiederkommen. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaften, alle Obrigkeit und Gewalt vernichtet hat. Also hier haben wir nochmal ganz klar, dass wir auferstehen werden, aber das geschieht alles in einer Ordnung. Ja? Der Herr Jesus, er war der Erstling, wie ich es eben auch schon sagt er anhand dieser Feste, ja, er war der Erstling der Auferstandenen. Wir, die wir ihm nachfolgen, wir sind die Erstlinge, die Erstlingsfrüchte, ja, die am Pfingsten gemacht wurden durch den Heiligen Geist. Ja. Und auch wir werden auferstehen. Und danach übergibt er das Reich dem Vater. Er ist nämlich aufgefahren, nicht nur auferstanden, sondern dann auch nach diesen 40 Tagen aufgefahren, ja, erhöht worden vom Vater und sitzt nun zur Rechten des Vaters. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige, Tatsache, die wir auch verinnerlichen dürfen. Und das haben auch die Jünger verinnerlicht, auch das war ein Teil oder ein Großteil und der wichtigste Teil eigentlich auch der Gespräche, die Jesus als Auferstandener in seinem Auferstehungsleib mit den Jüngern geführt hat. Schauen wir mal, wir haben es gelesen in der Lesung oder gehört in der Lesung am Anfang vor meiner Predigt von Bruder Simon. Das waren die ersten 8 Verse der Apostelgeschichte. Und da heißt es im 3. Vers: Ihnen hatte er sich dann nach seinem Leiden durch viele eindeutige Beweise lebendig gezeigt. Er ließ sich unter ihnen 40 Tage lang sehen und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Also alles das, was ich jetzt schon gesagt habe, was der Herr Jesus mit ihnen geredet habe, ist Bestandteil des Reiches Gottes. Er redete von ihnen über das Reich Gottes. Und hier sehen wir, dass das Reich Gottes eben auch ein gewaltiger oder überhaupt der Bestandteil ist, der nachher den Status auch von uns und auch von den Jüngern natürlich verändert hat. Denn sie sind nun Bürger dieses Reiches geworden. Das war ihnen nicht klar. Und ich weiß es genau, dass es auch heute vielen Christen gar nicht klar ist, dass sie wirklich Bürger dieses Reiches sind. Bürger des Himmelreiches. Und zwar nicht erst, wenn wir sterben, sondern jetzt schon. Das ist der Punkt. Das ist das, was man verinnerlichen muss und was uns auch nachher Kraft gibt. Ich will dazu auch mal lesen eine Stelle aus Daniel, aus dem Alten Testament, denn da wurde es ja auch schon mal vorausgesagt, ganz wörtlich. Nämlich in Daniel 7, als dem Daniel dort, der ja die Vision hatte von diesen Tieren, diese 4 Tiere, ihr wisst, diese 4 Tiere, damit sind die Weltmächte von damals gemeint, ja, die da als Tiere dargestellt werden, als gefährliche, als Raubtiere natürlich, weil sie die Menschen ja, will ich mal sagen, unterdrücken auch und töten und ihre Macht da geltend machen. Und danach hatte er dann ging die Vision folgendermaßen weiter. Es steht in Daniel 7, Abvers 13, also 13 und 14. Da sagt dann der Daniel: Ich sah in dieser Vision in der Nacht, und siehe, es kam einer in den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn bis zu dem Alten und wurde vor ihn gebracht. Also das ist der Jesus, ne? Ihr seht, das ist die Himmelfahrt. Es kam einer wie der Menschensohn, der Jesus selber nannte sich ja auch Menschensohn, er wurde vor den Alten gebracht, in den Wolken des Himmels. Der heißt der Alte, das ist der Vater, Gott der Vater. Ja? Und dann heißt es ihm, der Vater, gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Leute und Sprachen dienen sollten. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig und sein Königreich hat kein Ende. Also hier sehen wir ganz klar, dass die Machtübernahme, die Herrschaft dann eingetreten ist, als der Herr Jesus seinen Auftrag auf dieser Erde erfüllt hatte. Er hat seinen Auftrag erfüllt. Es ist vollbracht, hat er am Kreuz gesagt. Aber dann kamen noch 40 Tage. Und auch diese 40 Tage gehören zu diesem Auftrag dazu. Und dann hat er eines gemacht, er hat dann einen Auftrag, seinen hat er erfüllt, einen Auftrag an die Jünger gegeben, an die Gemeinde gegeben. Und auch das haben wir vorhin gelesen in dieser Stelle, wo es dann heißt, in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Wir lesen es gleich nochmal, ja? Und zwar in der ganzen Welt. Das ist jetzt der Auftrag der Gemeinde. So, und hier sehen wir, dass also praktisch der Auferstandene, der da auch zur Rechten des Vaters sitzt, den haben die Jünger gesehen, leibhaftig, in seinem Auferstehungsleib. Und sie wissen also, dass der da ist. Ich sage immer das Beispiel, bin ja auch erst in fortgeschrittenem Alter zum Glauben gekommen, ja, und früher habe ich dann immer auf den Autos, früher hatte man ja noch in den 80er Jahren oder 70er, 80er Jahren, wo ich auch aufgewachsen bin, hatten wir ja noch immer viele Aufkleber auf den Autos, ja, das ist ja heute macht es niemand mehr, ja, aber einer davon war, Jesus lebt, ja, also viele sind da, haben auf ihrem Auto einen Aufkleber, Jesus lebt, da habe ich immer gedacht, Jesus lebt, weiß ich. Ich habe gar nicht verstanden, ne, was das jetzt aussagt. Ja, ich meine, ich bin auch in die konfirmiert worden noch, ja, und in die evangelische Kirche gegangen. Aber dann später Habe ich gedacht, ja, Jesus lebt, ich habe es gar nicht verstanden. Ja. Heute weiß ich natürlich, was es bedeutet. Ja, aber damals, ich habe es zumindest gesehen. Ja. Also es war zumindest mal ein Zeugnis, auch für mich, ne, dass ich mir mal kurz darüber Gedanken gemacht habe. Ne. Das heißt also auch durch sowas kann man ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Herrn lenken. Es kann in der westlichen Welt kein Mensch sagen, er weiß nichts von Jesus, ja. Weil jeder hat von ihm gehört, ja. Spätestens, und wenn es nur in der Schule, in der Geschichtsstunde war, wo es dann heißt, ne, 200 Jahre vor Christus, 300 Jahre nach Christus, dann habe ich schon davon gehört. Dann habe ich schon davon gehört. Unsere ganze Zeit ist eingeteilt, ja, nach Christus, vor und nach. So, jetzt reden wir ja gerade vor und nach Pfingsten, ja. Und, das ist so ähnlich, ja. Auch das hat man natürlich gehört. Und die Jünger, jetzt haben wir gesehen, durch was die gestärkt worden sind. Der Herr Jesus, er hat ihnen, und so steht es auch im Lukas-Evangelium, im Kapitel 24, als er bei ihnen war, das wollen wir vielleicht auch nochmal als letzten Vers, nochmal als Bestätigung dann lesen, Lukas 24, Vers 45, glaube ich. Es war da auch die Begegnung, die der Auferstandene hatte mit den sogenannten Emmaus-Jüngern, den Jüngern, die dann nach Emmaus gegangen sind. Da heißt es im Vers, ich lese mal 44 noch mit dazu, Lukas 24, 44 und 45. Da heißt es, er sagte aber zu ihnen, der Herr Jesus, zu den Jüngern, als der Auferstandene, das sind die Worte, die ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was von mir im Gesetz Moses, in den Propheten und in den Psalmen geschrieben wurde. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstanden. Und sie sagte zu ihnen, so steht es geschrieben, so musste Christus leiden, am dritten Tage von den Toten auferstehen und so muss in seinem Namen Buße und Vergebung unter allen Völkern gepredigt werden, angefangen in Jerusalem. Also ihr seht, er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstanden. Er hat ihnen jetzt nicht die einzelne Schrift erklärt, sondern das Verständnis geöffnet. Viele Menschen haben schon in der Bibel gelesen. Sie haben verstandesgemäß vielleicht erfasst, ja, was da geschrieben steht. Aber sie haben es in ihrem Herzen nicht erfasst. Sie können nicht genau sagen, was ist jetzt eigentlich, es ist etwas passiert, ja gut, kann ja sein, aber es sind noch viele andere Dinge passiert, wer hat es überhaupt geschrieben und dann geht schon los. Ja. So wird immer das Ganze angezweifelt. Aber wenn ich den Geist Gottes habe, dann öffnet er mir diese Schriften. Und er öffnet mir die Schriften, damit ich sie verstehe. Und das hat der Herr Jesus gemacht bei diesen Jüngern. Und so hat er sie zubereitet und vorbereitet auf ihren Auftrag, den sie dann auch ausgeführt haben an Pfingsten. Aber jetzt kommt noch ein Punkt dazu, nämlich was diesen Status betrifft. Da hatten die Jünger noch eine Frage. Und diese Frage beschäftigt ja auch heute viele Menschen. Und das ist interessant, wie der Herr Jesus diese beantwortet. Und das zeigt uns auch, um was es eigentlich hier geht. Nämlich auch, haben wir das gelesen, gehört vorhin in dem Prolog, und zwar, ich lese es euch mal ab Vers 6, also 1. Apostelgeschichte 1, die letzten drei Verse unserer Stelle, 6 bis 8, 6, 7 und 8. Nachdem also der Herr Jesus ihnen erschienen war, nachdem sie ihn gesehen hatten, dein Auferstehungsleib, nachdem er sie getröstet hat, nachdem er ja, ihnen ihr seine Liebe versichert hat und all diese Dinge, ja, da war trotzdem noch eine Frage offen. Die zusammengekommen waren, fragten ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Es ist ja eine Frage, die ist ja eigentlich komplett irdisch. Ja? Jetzt hat er ihnen ja alles vom Himmel erzählt. Ja? Er hat ihnen vom Reich Gottes erzählt. Er ist ihnen selber erschienen als der Auferstandene in seinem Auferstehungsleib und so weiter, was wir gerade alles gehabt haben. Und jetzt fragen sie ihn dennoch, woher kommt es? Das Volk Israel hat in seinen Schriften ja, diese Prophezeiung über Jahrhunderte ja, von Anfang an gehabt, dass der Messias kommen wird. Das haben wir ja schon in 1. Mose, da war es nicht auf das Volk Israel direkt bezogen, sondern auf alle Menschen. Und als der Herr sagt, ich werde Feindschaft setzen ja, zwischen dir, also der Schlange, und dem Samen der Frau, oder Same der Schlange und Same der Frau. Das sind diese zwei Linien. Und später wurde es dann konkretisiert nochmal auf Israel. Da wusste man, er hat das Volk Israel durch Abraham, ja, dann Isaak und dann Jakob, hat Gott sich dieses Volk praktisch gebildet, ja, damit die praktisch diese Aufgabe übernehmen, und aus ihnen der Messias hervorkommt. Ja, das war klar, das war auch in den Schriften dann drin. Und da haben sie gewartet, und dann haben sie darauf gewartet, dass dieser Messias, was macht, er kommt und wird das Reich für Israel aufrichten, also das irdische Reich. Ja. Und deswegen war ja mit ein Grund, warum sie den Herrn Jesus auch gekreuzigt haben, weil er eben kein irdisches Reich aufgerichtet hat. Ja, viele waren enttäuscht von ihm. Sie denken, das ist doch der Messias. Warum richtet er jetzt nicht dieses Reich auf? Warum schmeißt er jetzt nicht die Römer raus aus unserem Land hier? Warum gibt er uns nicht diese Macht wieder zurück, ja, sodass wir, dass sich diese Prophezeiung erfüllt? Das steckte natürlich in den Jüngern drin, ganz tief. Und deswegen haben sie auch diese Frage gestellt. Und dann noch, wann wird es sein? Und dann sagte Herr Jesus Folgendes. Er sagte aber zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat. Also, da nimmt er jetzt Bezug auf die zeitliche Komponente. Das heißt, das ist auch die Botschaft an uns, wir sollen auch nicht nachrechnen, wann denn jetzt der Herr wieder kommt. Wir können es nicht nachrechnen, weil es niemand weiß. Ja? Also jede Berechnung ist falsch. Jede Berechnung, die irgendjemand anstellt, ist falsch. Weil niemand weiß es, das sagt die Schrift aus. Und das sagt er Ihnen hier auch nochmal, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, sondern, und jetzt kommt etwas dazu, er nimmt es also jetzt weg, praktisch von der zeitlichen Komponente und sagt Ihnen jetzt, warum? Also er sagt Ihnen jetzt nicht, dass dieses Reich irgendwann gegründet wird, sondern er sagt was ganz anderes. Er sagt, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Was heißt das jetzt? Und das haben die Brüder dann verstanden, deswegen haben sie nachher auch so argumentiert. Ich lese dann nachher gleich nochmal unsere Ausgangsstelle. Deswegen haben sie so auch argumentiert. Er hat jetzt einen Paradigmenwechsel bei den Brüdern bewirkt. Ihnen war auf einmal klar, es geht gar nicht hier um das irdische Reich. Weder um das irdische Reich Israel, noch um irgendein anderes irdisches Reich. Sondern es geht um das Reich Gottes. Das ist das Geheimnis. Es geht um das Reich Gottes. Und ihr werdet Zeugen dafür sein. Für mich. Ja, was heißt denn für mich? Für mich, für den Herrn Jesus. Wer ist er? Der König. Der König dieses Reiches. Das Reich Gottes, diese Übersetzung im Griechischen heißt Basileia, das ist das griechische Wort dafür, Basileia, und es bedeutet eigentlich Königsherrschaft. Wenn man hört Reich, denkt man ja immer gleich an, ja, wenn ich jetzt hier hatten wir auch mal ein Reich, das Württembergische Reich, das Badische Reich, Frankreich heißt ja heute noch so, ja, und so weiter. Es gibt viele Reiche auf dieser Welt. Und dann hat man immer so eine Vorstellung, ne, von irgendwas Abgegrenztem. Ja? Aber in Wirklichkeit heißt dieses Wort Königsherrschaft. Das bedeutet, es geht nicht um ein Reich. Es geht nicht um ein regionale begrenztes Gebiet, sondern es geht um die Herrschaft. Das ist, was die Jünger dann verstanden haben. Es geht um die Herrschaft, nämlich, dass er der König ist und dass wir einen sogenannten Herrschaftswechsel vollzogen haben. Das ist ein wunderbares Wort, nämlich auch für Bekehrung. Bekehrung ist eigentlich ein Herrschaftswechsel. Und das hat auch Thomas erkannt, weil indem er zum Herrn Jesus sagte, mein Herr und mein Gott. Und jetzt ist eben nicht mehr die irdische Herrschaft maßgebend, sondern jetzt ist maßgebend der himmlische Herrscher. Unser Bürgerrecht liegt in den Himmeln. Das sagt Paulus im Philipperbrief. Ja? So, wir haben doch mit dieser Welt im Grunde nichts mehr zu tun. Der Herr Jesus sagt ganz klar, ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ihr kennt es alle. Was bedeutet das? Das bedeutet genau das, was er hier denen als Antwort gegeben hat. Und das hat er auch schon dem Pilatus gesagt. Natürlich hat es der auch nicht verstanden und die damals da zugehört haben. Ja, aber die Jünger haben es dann verstanden. Warum haben sie es verstanden? Weil dieses irdische Reich nachher überhaupt gar kein Thema mehr war in ihrer Verkündigung, sondern sie haben was verkündigt? Den König, den Herr, den Herrn Jesus als Gott und sein Reich. Es ist also, wenn ich jetzt ein, als der Heilige Geist über sie kam, hat er ihnen das alles nochmal, was der Jesus ihnen da gesagt hat, nochmal gefestigt. Der Same war drin und der Heilige Geist kam und hat es praktisch alles nochmal aufgemacht und gefestigt in den Jüngern drin. Und so hat er es auch in uns, in jedem Einzelnen gefestigt. Ja? Vielleicht beim einen mehr, beim anderen noch nicht so. Vielleicht hat es noch nicht jeder so in dieser Form auch begriffen, ja? Dass ich jetzt eigentlich gar nicht mehr an diese irdischen Reiche hier gebunden bin. Natürlich, wir leben hier. Wir müssen uns auch an die Gesetze und so weiter halten, die diese Reiche da aufstellen. Aber es gibt ganz klar auch ein Korrektiv, sage ich mal. Und das hatten wir ja in unserer ersten Stelle. Deswegen wollen wir da nochmal zurückkehren und jetzt nochmal mit dem Wissen jetzt nochmal schauen, was ist jetzt nach Pfingsten? Was ist da maßgebend? Und da sagt Petrus, jetzt kommen wir nochmal Apostelgeschichte 5, ja, zu unserem Ausgangsabschnitt. Ab Vers 27 hat er begonnen, ich lese jetzt ab den 29. Vers, da sagt Petrus aber, ganz bekannter Vers, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Daran sieht man, er hat jetzt verstanden, es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden und es geht hier nicht mehr um irgendein Reich, nicht mehr das Königreich Israel, sie warten nicht mehr auf das Königreich Israel, manche Juden tun das heute immer noch, ja, weil sie den Herrn Jesus ja nicht angenommen haben, sondern das Königreich Gottes ist maßgebend. Darum geht's. Und Gott steht über allen. Und das Königreich Gottes, der König dieses Reiches, ist der Herr Jesus. Er allein ist Herr. Hier steht es ja auch bei euch wunderbar an der Wand, ja, Kyrios heißt Herr. Jesus Christus ist Herr. Und das hat es zu bedeuten. Das hat es aber nicht zu bedeuten, dass wir uns über irgendwelche Gesetze hinwegsetzen dürfen und unsere himmlische Bürgerschaft gegen diese weltliche oder irdische Bürgerschaft hier praktisch anführen können. Denn der Herr Jesus hat auch ganz klar die Botschaft gegeben, dass wir hier nicht kämpfen. Unser Kampf ist gegen geistliche Mächte und nicht gegen irdische Mächte. Und wenn er ein irdisches Reich aufgerichtet hätte, dann wäre das vielleicht heute vielleicht gar keinen Bestand mehr. Denn irdische Reiche können bekämpft werden. Das sehen wir ja gerade, wie sich diese Länder, wie sich diese Reiche alles bekämpfen. Das ist ja alles vom Feind, das ist alles von dieser irdischen Welt hier. Deswegen haben wir da gar nichts mit zu tun. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, ja. Ob es das Land Deutschland heißt oder Frankreich oder Paraguay oder wie auch immer, spielt im Endeffekt gar keine Rolle für uns. Da sind wir nicht verwurzelt, aber vielleicht ein Pass, aber das ist ein Stück Papier und mehr nicht. Unser wahres Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und das gibt uns auch die Kraft, weil unser König, der dieses Reich regiert, wir wissen, dass er eines Tages wiederkommt und dann auch diese Welt richten wird. Er wird diese Welt richten und er wird uns diesen Auferstehungsleib geben, dass wir in Ewigkeit, dass wir ewiges Leben haben, weil er hat ein ewiges Reich gemacht. Und in diesem Reich dürfen wir heute schon leben. Jeder, der wiedergeboren ist, das hat der Heilige Geist bewirkt, ist Bürger dieses Reiches. Das haben wir in uns drin. Der König erlebt in uns sozusagen. Und dann gibt es ja auch diese Phrase, dass man sagt, du musst Jesus in dein Herz aufnehmen, will ich auch mal sagen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ja? Da gibt es einen viel besseren Ausdruck dafür, sondern wir müssen dem Heiligen Geist Raum in unserem Herzen geben. Das ist das, was wir machen müssen. Ja? Weil, überleg mal, Jesus ins Herz aufnehmen, ja? da weiß ich nichts von einem König, da weiß ich nichts von einem Reich, da mache ich das vielleicht und denke, ich habe es gemacht und bin aber dann nach wie vor noch in diesen weltlichen Reichen verwurzelt. Und das geht schief. Das wird schief gehen. So sind es leider heute viele Evangelisationen, die auf diesen Herrschaftswechsel in Wirklichkeit gar nicht eingehen. Mein Herr ist der Herr Jesus. Und natürlich habe ich ihn in meinem Herzen im Sinne von, dass ich ihn liebe und dass ich auch dem Geist Raum gebe in mir. Ja? Aber das muss ich jetzt einfach auch mal sagen, weil es stört mich ein bisschen, ne, dieser Ausdruck, weil er ein bisschen zur Verwirrung beiträgt. Ja? Jemand, der wiedergeboren ist und Jesus im Herzen hat, der weiß ja, was gemeint ist. Aber ich sage das ja zu jemandem, der Jesus vielleicht noch gar nicht kennt. Ja? Wie soll denn der das bewerkstelligen? Ja? Aber was soll er denn machen? Was soll er machen? Das sagt uns der Petrus in der Pfingstpredigt ganz klar, das haben auch die Jünger gesagt. Was sollen wir jetzt tun? Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist der Weg. Wir müssen Buße tun. Wir müssen erkennen, ja, dass es hier zwei Reiche gibt, nämlich ein Reich, das von dem Teufel beherrscht wird, die er auch dem Herrn Jesus alle diese Reiche angeboten hat, also von einer geistigen Macht, einer bösen geistigen Macht, und es gibt eine gute geistige Macht, nämlich das ist der Herr Jesus, das ist Gott. Und wir sind als Menschen automatisch, als wenn wir geboren werden, werden wir in den Machtbereich des Teufels hineingeboren, denn die ersten Menschen haben ihre Autorität, die sie von Gott erhalten haben, an diese böse Macht abgedreht. Nach wie vor ist es so. Und wenn ich jetzt errettet werde, dann heißt es nichts anderes, dass ich dann mich dem Herrn Jesus zuwende. Ja? Ich wende mich dem Herrn Jesus zu und bitte um Vergebung meiner Schuld, die ich nämlich auf mich genommen habe, weil ich in diesem anderen Machtbereich lebe. Und dann wird er mein Herr. Und dann kommt der Heilige Geist in mich und ich bin wiedergeboren. Wiedergeboren, wie es auch in Johannes 3 dem Nikodemus widerfahren ist. Das ist auch eine ganz gravierende Stelle, wo es um die Wiedergeburt geht. Ich denke, jeder von euch kennt die auch. Aber auch diese Stelle handelt von und jetzt dem Herrschaftswechsel. Die wenigsten werden das vielleicht schon so bewusst vielleicht sie aufgenommen haben. Ich lese uns mal diese drei Verse. Johannes 3, als Nikodemus, der hochgestellte Führer und Lehrer der damaligen Juden, zum Herrn Jesus kam in der Nacht. Und dann sagt der Herr Jesus zu ihm und er lobt ihn. Er sagt, du musst von Gott sein, weil alles, was du machst, ja, das muss von Gott sein. Dann sagt Jesus zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der hat ihn gar nicht gefragt, wie komme ich ins Reich Gottes oder wie. Ne? Das hat er nicht gefragt. Aber der Herr Jesus hat es ihm so geantwortet. Und dann war er verwirrt und dann hat er gesagt, ja, wie kann das sein, dass ein Mensch geboren wird, wenn er alt ist? Soll ich vielleicht nochmal aus dem Leib meiner Mutter geboren werden? Das geht doch gar nicht. Dann sagt der Herr Jesus nochmal, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. So, und da geht es also um die Wiedergeburt. Da geht es darum, dass ich aus Wasser und Geist geboren werde. Aber warum? Damit ich ins Reich Gottes komme. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass ich ins Reich Gottes komme, denn dort bin ich errettet. Herausgerettet aus dem einen Reich, aus dem bösen Reich, ins andere Reich hineingesetzt. Geistlich gesehen, ja. Wir werden weiterhin in unserer Wohnung wohnen bleiben, in der wir gerade wohnen. Ja? Wir werden nicht hier irgendwo weggebeamt oder dergleichen. Wenn wir in den Spiegel gucken, sehen wir auch noch genauso aus, einen Tag später nach unserer Bekehrung. Ja? Aber Bekehrung heißt Umkehr. Es heißt, ich muss mich abkehren von den irdischen Dingen dieser Welt und muss mich hinkehren zu dem Herrn Jesus. Ich habe einen neuen Herrn und dieser Herr ist der Herr Jesus. Und dieser Herr, der hat auch mir etwas zu sagen, denn es ist mein Herr. Ja? Es ist nicht mein Kumpel, mein Freund feiert Jesus und er ist auch nicht der, der mir Wohlstand bringt und mich nie krank werden lässt und was auch immer. Das ist er auch nicht. Er ist der Herr dieses Reiches, das mir ewiges Leben bringt, ja? Und das mich befreit und mich errettet von der ewigen Verdammnis. Die ewige Verdammnis, die Hölle, diese Hölle, in diese Hölle kommt jetzt nicht ein Mensch, weil er eine Sünde begeht. Das meinen ja auch viele Menschen, haben ein falsches Gottesbild. Sondern in die Hölle kommt jemand, der den falschen Herrn hat. Denn die Hölle ist geschaffen, in Matthäus 25 dürfen wir das nachlesen, für wen ist die Hölle geschaffen? Für den Satan und seine Dämonen. Dafür die ist die Hölle geschaffen. Und wenn ich also meinen Herrn, nämlich den Satan, immer noch habe, dann folge ich ihm und komme in die Hölle. Das hat mit einer einzelnen Sünde gar nichts zu tun. Natürlich werde ich viele Sünden begehen, wenn ich in diesem Reich, wenn ich dem Satan unterstehe. Gehe ich aber zum Gott und mache den und sage diesem Herrn ab und habe jetzt einen neuen Herrn, dann habe ich den Herrn Jesus als Herr. Und dann sündige ich dann nicht mehr? Doch. Das Fleisch, das wir haben, wird immer noch sündigen. Aber jetzt habe ich einen Fürsprecher. Vorher hatte ich einen Ankläger. Jetzt habe ich einen Fürsprecher, der Herr Jesus. Und dafür ist der Vers 1. Johannes 1, Vers 9, wo es heißt, er, der Herr Jesus, ist treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt, wenn wir zu ihm kommen. Ja? Dafür hat er sein Blut gegeben, dafür hat er das Opfer gebracht. Für uns ist dieser Vers, ich habe die Vergebung meiner Sünden. Jeder Moslem, jeder Buddhist, Hinduist und so weiter, die haben auch irgendwelche Götter. Die sind alle tot. Keine einzige Religion hat jemanden, der auferstanden ist, als lebendiger Gott, der sich auch gezeigt hat, als jemand, der von sich selber sagt, ich bin die Liebe, als jemand, der sagt, ich diene meinen Brüdern. Wir sind alle Brüder und einer ist eurer Meister, das ist der Herr Jesus. Er dient uns. Keine Religion hat sowas. Und vor allem hat keine Religion auf dieser Welt die Möglichkeit, dass der Mensch Sündenvergebung bekommt. Das gibt's, das macht, das, diese Sünden, kein Moslem weiß das. Fragt ihn mal, wenn er einen Moslem mal vielleicht unter euch unterhaltet, ja, wo er denn seine Sündenvergebung hat. Er kann da viel erzählen über den Koran, über Allah und dass er fünfmal beten muss und so weiter und dass er irgendwelche Pilgerstätten besucht. Er hat keine Sündenvergebung. Er hat keine Sicherheit. Er weiß nicht, wohin mit seinen Sünden. Er hofft darauf, ne, dass er sie irgendwie wieder ausgleichen kann. Ja, das ist Werkreligion. Katholizismus ist genauso. Und alle anderen Religionen genauso. Nur der Herr Jesus, er ist der Einzige. Das muss man sich verinnerlichen. Ja? Und deswegen gehören wir jetzt zum Reich Gottes dazu. Und das ist auch etwas, was uns stärkt, ne? Dass wir sagen können, das braucht der Mensch ganz einfach. Wenn ich nur allein in dieser Welt hier vor mich hinlebe, dann lebe ich in Einsamkeit und die Gemeinschaft, habe keine Gemeinschaft und so weiter. Jesus hat hier eine Gemeinschaft geschaffen, die Gemeinde, ja, diese Ortsgemeinde hier, eure Gemeinde, viele andere Gemeinden, die Gemeinde weltweit, zu der jeder gehört, der wiedergeboren ist und den Geist Gottes in sich hat. Das ist eine Gemeinschaft, wo ich sagen kann, ich gehöre dazu. Das stärkt mich auch nochmal, dass ich jetzt meinen Kampf gegen in dieser Welt, ja, gegen viele Dinge, dass ich da nicht alleine bin, sondern dass ich Geschwister habe, dass ich den Herrn Jesus habe, dass meine Geschwister auch den Herrn Jesus haben, dass wir eine starke Gemeinschaft sind, die zu der ich gehöre. Das ist wichtig, dass ich sagen kann, ich gehöre da dazu. Ja? Zum Herrn Jesus, gehöre ich. Und nicht zu irgendeiner, ich gehöre zu der Sekte und ich gehöre zu dem Prediger und ich gehöre zu dem. Das sagt ja Paulus schon im Korintherbrief. Ja, sagt er, wo der Streit aufkam. Die einen haben gesagt, ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu jenem. Ja, stellt Paulus die auch in den Senkel, sage ich jetzt mal, ja, und erklärt ihnen ganz klar, dass es solche, dass sie nicht Menschen nachfolgen sollen, Menschenfurcht. Wir wollen keine Menschen nachfolgen, sondern wir wollen dem Herrn Jesus nachfolgen. Aufgrund des Zeugnisses von Menschen, so kann man sagen. Und auch wenn wir selber seine Kinder sind, dann können wir selber diese Zeugen sein. Zum Abschluss nochmal unseren Text aus der Apostelgeschichte, der ja dann etwas nach Pfingsten dann entstanden ist. Also ein Vers wollte ich euch noch sagen, einer meiner eigentlich ja. Man hat ja viele Lieblingsverse so in der Bibel, ne, aber das ist ein besonderer nochmal, im Kolosserbrief. Da geht es um die Hoheit Christi, da geht es nochmal um den Status, den wir haben, ja, als wer sind wir eigentlich, wer sind wir? Muss ich auch jeder mal fragen, in Bezug auf unseren Status. Ne? Ich bin ein Geschöpf Gottes, Gott ist mein Schöpfer. Ja? Ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Bürger dieses Reiches. Jesus ist der König dieses Reiches. Das ist das, wenn ich überlege, wer bin ich? Ja? Und allein durch diese, wenn ich diese Vorstellung, wenn ich das mal auch im Gebet mal berücksichtige, dann komme ich automatisch in die Demut. Ich bin nicht irgendwie ein toller Typ oder was ich alles weiß und was ich alles kann und was ich alles habe und so weiter. Ich bin ein Geschöpf Gottes und Gott, der ist so gewaltig, ja, dass ich automatisch so klein bin. Und das muss ich einfach annehmen. Ja. Und Gott liebt mich. Er liebt mich nicht, weil ich gut bin, sondern er liebt mich vielleicht, gerade weil ich nicht gut bin, ja, um mich gut zu machen. Gut in seinem Sinne, nicht im humanistischen Sinne, ein guter Mensch zu sein. Und jetzt der Vers aus Kolosser 1, Vers 13 und 14. Überhaupt Kolosserbrief 1 und 2, das erste Kapitel, meine ich, ist ja auch eine wunderbare Darstellung, wie der Herr Jesus diese Welt erschaffen hat. Gott hat die Welt erschaffen, das ist eine Erhöhung des Herrn, eine wunderbare Verse sind es. Also lest es gerne mal im Gesamten durch. Vers 13 und 14 heißt es dann, er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet. Das ist das, was ich jetzt gesagt habe. Auch die Jünger hat er aus dieser Macht der Finsternis errettet und hat uns ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt. In einer Übersetzung heißt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja? Indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben. Wunderbar. Ich bin versetzt, ja, vom Reich der Finsternis hinein, voll beladen mit Schuld gegen Gott. Keine Hoffnung, nur irgendwann werde ich sterben, so wie jeder Mensch es muss, und werde in der Verdammnis landen. Ja? Und jetzt hat mich Gott hier herausgeholt. Hier hat er mich herausgeholt. Ja, und hat mich versetzt in sein Reich, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und hier habe ich die Erlösung durch das Blut Jesu Christi, das er vergossen hat am Kreuz von Golgatha. Er hat das alleingültige Opfer gebracht, auf das ich mich berufen darf. Ja, dieses Opfer darf ich annehmen. Und wenn ich es tue, dann werde ich Vergebung erhalten. Und wenn ich dann doch nochmal im Laufe meines Lebens vom Weg abkomme, ja, Zielverfehlung, das ist die Übersetzung für Sünde, Zielverfehlung, die wörtliche Übersetzung. Ja. Sünde heißt Zielverfehlung. Wenn ich also vom Weg mal abkomme, eine Sünde begehe, dann darf ich zum Herrn Jesus kommen. Ja. Und er wird mir diese Sünde vergeben. Das hat er uns, das hat er mir und dir zugesichert. So dürfen wir Vergebung haben, so dürfen wir Sicherheit haben, so dürfen wir Hoffnung haben, brauche ich mir auch keine Überlegungen machen, so wie viele immer da diese Unverlierbarkeit des Heils Diskussionen, das ist ja schlimm. Ja? Also es ist ganz einfach, wenn du beim Herrn Jesus bist, kannst du niemals verloren gehen. Ich kann mein Heil nicht verlieren, wenn ich beim Herrn Jesus bin. Ich kann mein Heil nicht verlieren, wenn ich beim Herrn Jesus bin. Ich muss auch da sein. Wenn ich ihn wieder verlasse, ja, dann kann ich mein Heil auch verlieren. Aber das wird nicht der Fall sein. Ja? Das ist, wenn, dann ein jahrelanger Prozess und nicht, weil ich eine Sünde begehe. Wenn ich eine Sünde begehe oder 10, dann kann ich zum Herrn Jesus kommen und kann sagen, Herr, vergib mir. Und er wird mir vergeben, wenn ich offenen Herzens zu ihm komme. Ja? Wenn ich wenn ich in der Wahrheit zu ihm komme. Deswegen heißt es auch im Johannesevangelium, der Herr ersucht Anbeter, ja, die ihn in dem Geist und in der Wahrheit anbeten. Und zum Herrn Jesus kann ich kommen. Ich muss nicht irgendwo öffentlich alles bekennen. Ich kann im Kämmerlein zu ihm kommen. Und er wird mir diese Vergebung schenken. Und wenn ich das im Herz habe, brauche ich mal über solche theologischen Spitzfindigkeiten immer da gar keine Gedanken machen. Ja? Ich bin beim Herrn Jesus. Er ist mein König, ich bin ein Kind, ich bin sein Kind, ich bin ein Bürger seines Reiches und das ist das, was ich bin. Und das ist, ich stehe unten, ne? Mich interessiert gar nicht dann als Mensch, was ich in der Welt bin. Ja? Da bin ich vielleicht auch irgendwas. Der eine ist vielleicht ein Bürgermeister, der andere ist nur ein Straßenkehrer. Das spielt gar keine Rolle, ja? Beim Herrn Jesus. Das hat nichts zu sagen, sondern wichtig ist der, der demütig vor dem Herrn steht. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. So steht es im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17 und 18. Das ist es, was das Reich Gottes ist. Es ist was Geistliches, ja? Und kein Reich, das ich da irgendwie bekämpfen muss oder verteidigen muss oder was, jetzt ein irdisches Reich. Ja? Trachtet nach dem Reich Gottes. Ja, zuerst, dann wird euch alles andere zufallen. Matthäus 6, Vers 33. Es gibt so viele Stellen und das müssen wir uns einfach verinnerlichen. Wenn ich das verinnerlicht habe, dann kann ich ein Zeuge sein. Ein authentischer, ein wahrhaftiger Zeuge von dem Herrn Jesus. Ja, wenn ich das verinnerlicht habe, wenn ich diesen Status habe, brauche ich keine Angst haben. Ja, die Jünger standen vor dem Hohen Rat, sie hatten keine Angst. Und sie haben ein Zeugnis abgegeben, vor hochgestellten Persönlichkeiten und das konnten sie nur, weil sie das alles, was ich jetzt gesagt habe, was der Herr Jesus ihnen gesagt hat, auch, weil sie das verinnerlicht haben. Und sie haben es schnell verinnerlicht, ja, weil die Gemeinde musste ja natürlich auch schnell entstehen, aber der Herr Jesus hat ja auch 3 Jahre lang, sind sie auch mit ihm gelaufen, ja, muss man ja auch sehen. Ja. Also sie waren schon vorbereitet, nur jetzt durch den Heiligen Geist, den sie bekommen haben, nochmal wurde das alles festgemacht in ihnen und dann konnten sie Zeuge sein. Übrigens Zeuge, das Wort von Zeuge, für Zeuge, griechisches Wort, das heißt Martis Martis, daher kommt das Wort Märtyrer. Ja. Das heißt, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt nochmal. Wir müssen jetzt nicht jeder Märtyrer sein. In unserer heutigen Zeit dürfen wir dankbar sein, dass wir in so einer im Frieden leben. Ja. Ich habe mein ganzes Leben in Frieden zugebracht. Ja. Und die meisten von euch ja wahrscheinlich auch, ja, bis jetzt. Ja. Aber jetzt kann der Wind auch drehen. Aber da dürfen wir dankbar sein. Und noch haben wir keine Verfolgung, aber die Verführung ist mindestens genauso schlimm, ja, die wir hier auch haben. Und jeder ist davon betroffen. Jeder wird angegangen. Jeder hat seine Anfechtungen. Ja. Und wer kann uns helfen? Nur Jesus. Ja. Das heißt, ich muss ständig im Gebet auch sein und brauche die Gemeinschaft der Gemeinde und der Geschwister. Auch wenn es nur ein kleiner Hauskreis ist, auch wenn es nur zwei, drei sind, der Herr Jesus hat es ja auch da verheißen, ja, dort wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dort bin ich mitten unter ihnen. Und wenn du auch allein zu Hause bist, dann ist der Herr Jesus auch bei dir, wenn du sein Kind bist. Ja, und du darfst dich an ihn im Gebet wenden. Ganz wichtig. Jetzt wollen wir gerade noch mal kurz auf die einzelnen, bin ich noch in der Zeit? Oder? Ja. Drei, vier Minuten haben wir noch. Jetzt gehen wir einmal noch mal kurz durch, weil eine Stelle wollte ich noch mal erklären, die auch hier jetzt noch mal vorkommt. Also jetzt heißt es, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und jetzt hören wir uns die Stelle noch mal an. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt habt. Seht ihr? Das ist das Erste, mit dem er argumentiert. Ja? Er ist auferweckt worden und ihr habt ihn an das Holz gehängt. Also da sind jetzt nicht die Juden gemeint und auch nicht die Römer, sondern da sind die ungläubigen Menschen gemeint. Ja, es gibt zwei Arten von Menschen nur noch auf dieser Welt, wenn ich dort kein Kind Gottes bin. Es gibt Ungläubige, die unterstehen noch dem Herrn Satan, ja, und es gibt Gläubige, die unterstehen dem Herrn Jesus. Ja. So ist es gemeint. Also, erstes war es die Auferstehung. Dann heißt, den hat Gott durch seine rechte Hand zu einem Fürsten und Heiland erhöht. Also Gott hat ihn zum König gemacht und zum Heiland. Sagen Sie extra nochmal dazu. Der Heiland, der heilt, ja, der alle unsere Gebrechen heilt, der uns liebt und der, ja, der ein Fürsprecher ist, ja, der Beziehungen heilt, der auch mal Krankheiten heilt, auch nicht alle, wir müssen auch alle mal sterben, ja, keine Frage. Aber er heilt, deswegen ist es der Heiland, ein wunderbares Wort, das wir im Deutschen dafür haben. Aber er ist auch ein Fürsten. Und um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben, darum geht's. Israel war der erste Ansprechpunkt, zuerst die Juden, ja, weil daraus kam ja der Messias, ja, und dann ist es weitergegangen in zuerst Jerusalem, dann Samaria, dann bis an die Enden der Erde. Also das heißt, zuerst mal ist der Messias ja für die Juden gekommen, aber nicht nur, wie manche für sich beanspruchen, ja, sondern es war halt der Ausgangspunkt. Das Heil kommt aus den Juden, weil der Herr Jesus als Jude geboren wurde. Ja. Aber das spielt jetzt dann ab diesem Zeitpunkt keine Rolle mehr. Es spielt keine Rolle mehr für, ja. Versteht ihr? Wenn ich im Reich Gottes bin, dann unterstehe ich dem Herrn Jesus als dem Heiland, als dem König. Und jetzt sagen sie im Vers 32, und wir sind seine Zeugen für diese Worte und der Heilige Geist. Also wir sind Zeuge und der Heilige Geist. Ja, weil er dabei war. Denn Gott denen gegeben hat, Vorsicht jetzt, die ihm gehorchen. Gott hat den Heiligen Geist denen gegeben, die ihm gehorchen. Wollen wir ja nicht hören, gell? Das wollen ja viele Menschen nicht hören. Ja, bisher stehen ja nicht mehr unterm Gesetz und so weiter. Kommen die Diskussion wieder. Das spielt doch gar keine Rolle. Das Gesetz des Christus, wie erfülle ich das? Galater 6, Vers 2. Einer trage die Last des anderen. Wenn ihr das tut, dann erfüllt ihr das Gesetz des Christus. Wir können das nachlesen. Ja? Das ist das Gesetz des Christus. Dass wir so wie er, ja, uns gegenseitig auferbauen, uns gegenseitig helfen. Das müssen wir tun. Das sind Gebote. Ja? Der Herr Jesus sagt sogar, wer mich liebt, der ist es, der mich liebt, der meine Gebote hält. Ist auch gar nicht schlimm, denn ich habe noch kein schlimmes Gebot von ihm gesehen in der Schrift, wo ich sagen will, das will ich nicht halten. Ja? Ja, die Bergpredigt zum Beispiel ist die Verfassung des Königreiches Gottes, so kann man das sagen. Ja? Dort geht es, nach dem geht es, was der Herr Jesus sagt. Und ohne Liebe ist alles nichts, also über die Liebe steht über allem, aber es gibt auch Gebote vom Herrn Jesus, die wir eben auch halten sollen. Und die wir auch gern halten, wenn wir seine Kinder sind, das muss man auch mal sagen. Ja. Und jetzt sagen die, als sie das hörten, traf es sie ins Herz und sie planten, sie zu töten. Die anderen, ja, auf der anderen Seite, als sie das hörten, traf es sie ins Herz. Diese Stelle gibt es nochmal, als letzter Vers jetzt. Diese Stelle gibt es nochmal, und zwar nach der Pfingstpredigt des Petrus in Apostelgeschichte 2. Da heißt es dann im Vers 36, als Petrus vollmächtig predigte, also dieser Petrus, der da auf dem Schifferboot saß, der nicht wusste, was er machen soll, der hat gepredigt und 3000 Menschen sind an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt worden. Ja? So hat er gepredigt vor zigtausenden von Menschen mit Vollmacht. Und so sagt er, so soll nun das ganze Haus Israel ganz sicher wissen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie das hörten, traf es sie ins Herz. Gleicher Wortlaut. Aber jetzt sind es andere, die sagten dann, und sie sagen zu Petrus, ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sagte, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die einen traf es ins Herz, weil sie und sie wollten es töten, weil sie es nicht hören wollten. Ja? So gibt es auch viele Menschen heute in dieser Welt. Das sind die Christen nachher verfolgen. Ja? Das sind die Antichristen. Das ist das, mit dem die Welt voll ist eigentlich. Ja? Aber es gibt auch welche, die trifft es auch ins Herz und die sagen auf andere Art und Weise und sagen dann, ja, diesen Herrn Jesus, zu dem will ich mich hinbekehren. Errette mich, vergib mir meine Schuld und ich will dein Kind sein. Und dann bist du derjenige, der dann den Heiligen Geist bekommt. Durch Wasser und Geist neu geboren wird als Kind Gottes in seinem Reich. Das ist das, was an Pfingsten passiert ist und das ist das, was auch heute noch passiert. Und auch wir dürfen Zeugen und sollen Zeugen sein, das ist unsere Aufgabe. Und wenn es das Zeugnis noch so klein ist, Hauptsache es ist authentisch. Nichts zu sich ausdenken, was könnte ich jetzt da sagen, was vielleicht gut passt, sag doch einfach, wie du zum Glauben gekommen bist. Ja? Das ist das authentischste Zeugnis. Und dann werden Menschen ins Herz getroffen, und die wollen dich dann nicht töten, sondern sie wollen dem Herrn Jesus nachfolgen. Und wenn du es vielleicht auf irgendeiner Plattform machst oder auf irgendeinem großen Event, wo 100.000 zuhören, da kann auch sein, dass welche drunter sind, die dich vielleicht töten wollen. Das kann schon sein. Und das wird auch irgendwann kommen. Ja? Und das ist in anderen Ländern auch schon der Fall. Und trotzdem sind Christen in Nigeria, in Weißrussland, in Nordkorea, in China und wo sie überall sind, trotzdem sind sie Zeuge. Trotzdem geben sie ihr Zeugnis, auch wenn da welche sind, die sie töten wollen. Ja? Weil sie wissen, es kann auch einer dabei sein, der es ins Herz getroffen wird und dann ein Kind Gottes wird. Möge der Herr uns da auch Verständnis geben, Kraft geben, Einsicht geben beim Lesen seines Wortes, beim Umsetzen, ja, beim Zeugnis geben und vor allem, ja, dass er uns festigt in uns drin durch den Heiligen Geist, dass wir ganz fest sind als seine Kinder Gottes in seinem Reich mit ihm als König und dass wir einstmals auch auferstehen und in Ewigkeit bei ihm sind. Das ist unsere Hoffnung und die dürfen wir gerne mitnehmen, auch heute. Amen. Ich möchte noch beten mit uns zum Abschluss. Allmächtiger Gott, Vater im Himmel, wir loben und preisen dich dafür, Herr. Wir danken dir, dass du den Herrn Jesus, so wie du es vorausgesagt hast, als die Zeit erfüllt, du auf diese Erde gesendet hast, ja. Und dass er ja, diesen Auftrag erfüllt hat, Herr, ja. Dass er diesen Auftrag bis zum Ende gegangen ist, Herr, bis zum Tod am Kreuz, Herr. Und dass er ja auch den Heiligen Geist uns dann gesendet hat, den Jüngern, und dass sie der Beginn waren, die Keimzelle, ja, für die Verbreitung deiner frohen Botschaft über die ganze Welt. Ja, danke, dass er auch bis zu uns hierher gekommen ist. Und wir möchten dich bitten, dass du uns Kraft gibst, Herr, in unserem eigenen Herzen, dass wir dich lieben, dass wir dich wieder lieben, so wie du uns liebst, Herr, und dass wir diese Liebe auch weitergeben können nach draußen, dass noch viele Menschen zum Glauben kommen mögen, Herr. Sei du gnädig, Herr, und segne uns. Amen.
Dann bitte.